Sie wird für manches gescholten, für manches auch in den Himmel gelobt. Fakt ist, dass die Whiskys von Bowmore für Gespräche sorgen. Und was für welche? Also in diesem Interview unterhalte ich mich mit Daniel Schöll von Beam Suntory, dem Dachkonzern von Bowmore, über die Besonderheiten deren Whiskys, die Kooperation mit Aston Martin und was in Zukunft bei der Marke noch so geplant ist. Willkommen zum Whisky-Podcast von Alpha Spirits. Mein Name ist Philipp Reim. Egal, ob das jetzt Bowmore ist oder eine andere Whisky-Marke, die dich begeistert. Wir haben da was, das deine Begeisterung für guten Whisky noch steigern wird. Und zwar unser Online-Kurs Whisky Inside, der im Mai für kurze Zeit neue Teilnehmer aufnimmt. Also wir zeigen dir in Whisky Inside, welche Aromen bei den einzelnen Herstellungsschritten entstehen und wie du diese entdecken kannst. Dabei gehen wir auf professionelle Verkostungstechniken ein, die du unmittelbar bei deinem nächsten Whisky anwenden kannst. Und zudem zeigen wir dir, wie du ein Tasting-Kit erstellst, um gezielt einzelne Aromen wie süße Vanille, saftige Ananas oder gebackenen Apfel in deinem Whisky entdecken zu können. Nun öffnen wir im Mai erneut für eine kleine Gruppe Whisky-Fans die Türen zum Online-Kurs. Möchtest du zu dieser kleinen Gruppe gehören, dann hast du ab 7. Mai die Chance dazu. Geh einfach auf www.whiskyinside.de. Den Link dazu, den findest du auch in der Beschreibung dieser Episode. Wenn ich jetzt an meine ersten Erfahrungen mit Bowmore Whisky denke, da fallen mir immer sofort zwei Begriffe ein. Das ist Sherry und Torf. Also ist das etwas, mit was ich Bowmore identifizieren kann, oder sagst du, der Stil von Bowmore ist ein anderer?
Natürlich ist Sherry und Torf sind zwei grundlegende Eckpfeiler von Bowmore. Wir haben diese gewisse Süße. Sherry kann Fruchtigkeit, kann Süße, kann eine gewisse Astringenz geben, aber das haben wir drin und Torf ist natürlich, also Fassmanagement und Rauchigkeit ist natürlich für einen Inselwhisky extrem wichtig und ist auch bei Bowmore etwas, worauf wir natürlich den Fokus legen.
Gut, wobei Rauchigkeit, natürlich, also Islay hat natürlich in erster Linie, ist geprägt durch rauchige Whiskys, aber du hast ja jetzt auch Bunahavn, du hast Progladi, zeigen ja auch erfolgreich, dass man ohne Rauch oder intensiven Rauch auf Islay wirklich erfolgreiche und hochqualitative Whiskys produzieren kann. Aber war das schon immer so, dass dieser Stil von Bowmore, diese Melange aus Sherry und Torf war, oder hat sich der Stil im Laufe der, ja, seit der Gründung im 18. Jahrhundert geändert?
Also wir sind gegründet 1779 und sind damit die erste Brennerei gewesen auf der wunderschönen kleinen Insel Islay. Aktuell gibt es dort 9 produzierende Brennereien. Und wir sind damals gestartet natürlich mit rauchigen und torfigen Whiskys, weil eben Torf das Brennmaterial damals war. Die Menschen vor Ort, die haben ihren Kamin, ihr Haus, ihren Herd mit Torffeuern eben betrieben und haben dann auch das Getreide dementsprechend, was sie für die Verarbeitung, für die Herstellung von dem Whisky verwendet haben, dementsprechend auch über Torffeuern getrocknet. Das heißt, wir waren schon immer torfig und haben das dann eben auch beibehalten. Bei den Fässern gab es früher eben natürlich gerade durch den Handel mit Sherry, mit Süßwein eben aus Spanien vor allen Dingen, die wurden verschifft in die ganze Welt und natürlich auch nach Schottland. Und dementsprechend wurden da primär auf europäischen Eichenfässern und Sherryfässern gelagert. Bei Bowmore verwenden wir seit fast 100 Jahren aber auch Bourbonfässer. Und die tragen auch, also die heben auch den Charakter von Bowmore, dieses doch für einen Islay-Whisky sehr ausbalancierte, sehr milde, in vielen Abfüllungen gut hervor. Also immer, es verleugnet nicht, dass es ein Islay-Whisky ist. Bowmore mit seinen 25 ppm merkst du, ja, also muss Rauch und Torf sein, ist aber nicht so in your face, wie das vielleicht der ein oder andere eher von der Südküste ist, von der Insel. Und mit Sherry haben wir dementsprechend auch schon einfach mit europäischer Eiche und Ex-Sherry-Fässern arbeiten wir eben auch schon seit Jahrhunderten, seit Generationen.
Gibt es eigentlich so einen Single Malt von Bowmore, bei dem du dann sagst, den muss man als Whisky-Fan mal probiert haben, wo vielleicht diese Melange aus Sherry und Torf so richtig schön zur Geltung kommt?
Ja, also es ist für mich tatsächlich der 15er. Das ist einfach ein extrem Ja, ausbalancierter Whisky, der viele Seiten der Brennerei noch zeigt. Er ist noch nicht in Anführungsstrichen zu alt, sodass man nur noch Fass schmeckt, sondern man hat wirklich noch diesen ganz typischen Beaumont, ja, den Charakter, der eben aus Torf, aus Lagerung, aus Brennblase vor allen Dingen natürlich kommt, aus Mikroklima kommt und den Einfluss des Fasses, also super schön ausbalanciert. Aber der hat auch noch richtig, ja, so eine Sherry-Ecke halt eben mit drin und man hat wirklich die sehr ausbalancierten Aromen bei dem. Also deswegen der 15er ist für mich wirklich so einen Ankerpunkt, der halt so das Beste aus allem irgendwo miteinander vereint. Und dann ist es aber natürlich immer Geschmackssache. Also der 12er zeigt noch ein bisschen mehr Destilleriecharakter, ist noch ein bisschen süßlicher, weil er halt doch einen Überhang an Ex-Bourbon-Fässern hat. Und dann beim 18er, da wird es schon dann in die Richtung sehr ölig und weniger torfig einfach gehen. Das ist, wenn man vielleicht noch gar nicht so der Peathead ist, dann ist man vielleicht noch mal, steigt man mit einem 18er vielleicht mal ein, um da einfach ja, sich so ein bisschen mehr ranzutasten, weil der noch ein bisschen weniger phenolig ist, einfach über die Zeit hinweg.
Wann habt ihr den 15er auf den Markt gebracht? Also seit wann gibt es den im Portfolio von Beaumont?
Das ist eine gute Frage. Also den gibt es schon relativ lange. Der hieß früher anders, der hieß früher 15 Darkest, nur vor einigen Jahren, das dürfte jetzt aber auch, also das ist auch schon ein paar Jahre her, haben wir dann das Darkest vom Etikett runtergenommen und haben ihn einfach, um gleichbleibendes Line-up oder gleichbleibende Benennung zu haben, 15er genannt. Wie gesagt, also der ist schon einige Jahre, Jahrzehnte quasi im Portfolio.
Weil du jetzt auch sagst, Jahrzehnte, so um die, ja, um das Jahr 2000, also der Anfang der 2000er, da hat sich ja Jim McEwan, also einer der Koryphäen der Whisky-Industrie, hat sich ja damals von Beaumont verabschiedet und ist dann rüber zu ProGladi, um die Destillerie wieder aufzubauen. Und ja, Jim McEwan ist ja eine der Koryphäen der Scotch-Industrie gewesen und wenn er sich mal wieder in der Öffentlichkeit blicken lässt, ist es natürlich immer noch. Aber der hatte ja mit seinem Know-how damals Beaumont extrem geprägt, hat sich seither, also seit Jim McEwan Anfang der 2000er Beaumont verlassen hat, der Stil von Beaumont verändert.
Der Stil von Beaumont, der wurde, also der Stil, wie wir ihn heute kennen, der wurde schon doch deutlich früher eigentlich gelegt. So das war so ab 63 mit Stanley Morrison, als der die Brennerei übernommen hat, nachdem die durch ein paar Hände gegangen war, diese, naja, eher Geld rausgezogen haben. Ja, und Stanley Morrison hat es damals übernommen mit relativ wenigen Stocks tatsächlich, also wenigen vollen Fässern in den Warehouses und hat dann angefangen, dort zu investieren, zu erneuern und hat angefangen, das größer zu machen. Hat auch ja angefangen, das nach Japan zu verkaufen und hat 64 bei den Olympischen Spielen tatsächlich die Suntory-Familie schon getroffen. Und hat dann angefangen, auch Whisky nach Japan zu verkaufen und an Suntory als großen Kunden zu verkaufen. Nach und nach ist dann Suntory als Anteilseigner schon mit eingestiegen. Ende der 80er mit 30, 35% dann irgendwann. Und 94 hat Suntory das komplett übernommen. Und dort wurde dann schon sehr viel in ja, neue Fässer, Fasspolitik nochmal zusätzlich investiert. Beaumont hat immer schon extrem viel Wert auf gute und richtige Fässer gelegt, hat aber dann durch die Zugehörigkeit zu Suntory ab 94 einfach noch eine ganz andere Möglichkeit gehabt, dort ja noch mehr und noch breiter zu investieren. Und ja, dann Jim McEwan hat natürlich einen starken Einfluss darauf gehabt, aber das, was wir heute kennen, das sind dann auch Sachen mit Eddie MacArthur und seit 2012 jetzt auch schon 10 Jahre. Das heißt, die ersten Whiskys werden jetzt sicherlich auch schon unter Schirmherrschaft von David kommen als amtierender Distillery Manager und David Turner, der ja hat damals schon unter Eddie und auch unter Jim, der hat schon in der Brennerei gearbeitet. Also da waren schon parallel zu Jim McEwan viele Leute da, die Beaumont ja auch vor und eben nach ihm mitgeprägt haben. Ja, also von daher ist der Einfluss natürlich da und wir sind ihm da auch sehr dankbar, haben aber natürlich, das ist nicht das Einzige, was Beaumont eben ausmacht.
Aber jeder bringt ja, du hast jetzt verschiedene Namen genannt, aber jeder bringt ja so ein bisschen auch sein, auch wenn er bei einem großen Lehrmeister gelernt hat, bringt ja trotzdem immer irgendwo seinen eigenen Stil mit ein.
Definitiv.
Findest du, dass sich da die Aromen oder die Marke Beaumont, so, sagen wir jetzt, nimm mal die 2012, die du genannt hast, so in den letzten 10 Jahren verändert hat?
Also ich denke nicht, dass sich die Marke verändert hat. Und Aromen sind, also am Ende stehen immer Menschen dahinter. Ja, und das ist ja nichts, was mit einem Gaschromatographen auseinandergenommen wird. So dass wir natürlich im Laufe von einem Jahrzehnt zu dem nächsten sicherlich hier und da Nuancen an Unterschieden haben. Dass sich natürlich an der Getreidesorte auch alle 7 bis 9 Jahre ändern die Farmer in Schottland auch unsere Zulieferer, auch wenn wir da schon seit Jahrzehnten irgendwie mit den gleichen zusammenarbeiten. Aber auch die müssen natürlich ihre Getreidesorten immer wieder ändern, so dass da immer Nuancen an Unterschieden drin sind. Und natürlich ändert sich mal hier und da was an der Fasspolitik, einfach an der Verfügbarkeit von Fässern. Und wir versuchen das in Anführungsstrichen in den Standard-Ranges. Ja, da versuchen wir es so konstant, wie es nur geht, zu halten, wie das eben mit einer menschlichen Zunge und Nase machbar ist. Und dann gibt es aber immer wieder, und das sind dann die Punkte, an denen sich eben auch die Individuen, die unterschiedlichen Masterblender oder Master-Distiller immer wieder auch austoben dürfen und ihre Ideen vielleicht nochmal hier und da ein bisschen weiterspielen können. Das sind dann Sonderabfüllungen, bei denen eben mal hier und da was ausprobiert wird, wenn sie irgendwie eine spezielle Fassreihe haben, die ganz besonders knackig, kantig, torfig, nicht torfig ist, dass dann eine Sonderabfüllung auch mal rausgebracht werden kann, wo der Distillery Manager quasi seinen Stempel noch stärker oder seine individuelle Note noch stärker dazu geben darf.
Gibt es dann aber auch Pläne dahingehend, Beaumont mehr als Luxusmarke zu positionieren, also so quasi in die Fußstapfen von McAllen zu treten, weil bei Preise, Dekanter und zum Beispiel, ich bin da darüber auch gestolpert, über die Kooperation mit Luxusautomarken, weil Beaumont macht ja Aston Martin, ich glaube McAllen war Bentley.
Genau.
Also sind schon ein paar Parallelen da, also soll Beaumont das neue McAllen werden?
Nein, also das sind natürlich grundunterschiedliche Whiskys und die haben beide ihre Daseinsberechtigung und will sich da keiner den Rang ablaufen. Man versucht eben zu schauen, wo sind die Menschen, die das gerne trinken, wo kann man vielleicht nochmal zeigen, was man auch kann, wo kann man vielleicht eine besonders rare Abfüllung auch nochmal positionieren, einfach, aber das heißt nicht, dass man da eine andere, also seine Wurzeln in irgendeiner Form eben vernachlässigt oder liegen lässt, sondern wir haben einfach die Möglichkeit, aufgrund des guten Stockmanagements über die letzten Jahrzehnte einfach sehr breit aufgestellt zu sein, sehr viele unterschiedliche Whiskys mit und ohne Altersangabe von jung bis alt und gemixt quasi anbieten zu können und machen das dementsprechend dann auch.
Beaumont zählt zu den wenigen Destillerien, die sich heute noch den Luxus einer eigenen Melzerei leisten. Zwar importieren auch sie den überwiegenden Teil ihres Malzes von Großmelzereien, aber dennoch darren sie rund 30% ihres Malzes selbst und trocknen bzw. aromatisieren dort mit Torfrauch. Lass uns an der Stelle mal in ein, quasi sprichwörtlich in ein Glas Beaumont eintauchen und uns mal so die Aromen eure Whiskys anschauen. Also gibt's so Aromen, die sich komplett durchziehen? Wir hatten zwar vorhin schon Torf und Cherry angesprochen, aber irgend solche Aromen, wenn man jetzt so Tasting Notes aufschreibt oder zum Beispiel, oder wenn man das in einem Tasting ist, so Aromen, die so ganz typisch Beaumont sind, die sich von einem 12 bis zu einem 50-Jährigen durchziehen. Also quasi so der Hausstil.
Ja, Frucht, Passionsfrucht ist es für mich. Das ist was, das ist vielleicht in den Älteren noch ein bisschen einfacher in Anführungsstrichen rauszufinden, aber auch in einem 12er, wenn man es einmal hatte, und ich hatte die Chance und die Möglichkeit, auch auf dem ein oder anderen Spezialtasting mal, wo ein Kunde auch dann Ja, wirklich ganz, ganz alte Produkte und Sonderabfüllungen irgendwie von vor über 20 Jahren schon rangekommen ist. Und ich auch Dinge wie ein Beaumont Bicentenary mal öffnen und probieren durfte, zusammen auch mit den Gästen. Und das sind so dieses, da hat man schon, also das ist dann halt auch schön zu sehen, wie, ja, wie man den Stil, diesen typischen Beaumont-Stil, auch mit der ein oder anderen Veränderung einfach durchgezogen hat. Also wir haben diese, ja, tatsächlich auch wie tropischen Früchte, wirklich ein bisschen Ananas, ein bisschen Mango, Passionsfrucht ist es für mich, ja, also Maracuja-Passionsfrucht, die halt so ganz typisch für Beaumont und gerade hinten raus sind. Und wir sind rauchig, aber es ist nicht dieser total kalte Rauch, sondern es ist eher in eine erdige Richtung gehen. Wir haben so ein bisschen eine gewisse Astringenz, gerade wenn wir über einen größeren Einfluss der Sherryfässer oder der europäischen Eiche sprechen, aber vor allen Dingen auch so, naja, diese milde Schokolade, ja, also gerade so Bitterschokolade. Beim 15er ist es eher so Bitterschokolade, beim 18er ist es für mich dann eher schon wieder in so eine süße Richtung von fast schon einer Milchschokolade gehend. Ja, aber so die Fruchtnoten, Schokoladennoten, die sind bei Beaumont doch immer extrem gut wiederzufinden in allen Abfüllungen und das auch über die Dekaden hinweg.
Aber das stelle ich mir als sehr, sehr schöne Kombination vor. Also Maracuja und Schokolade. Das Astringenzgut, das ist das, was man ja häufig bei rauchigen Whiskys findet, weil du hast ja da drei Komponenten, die zur Astringenz führen können. Alkohol, die Gerbstoffe aus dem Holz und die Moleküle, die das Rauchige machen. Von daher kann ich mir gut vorstellen, dass es eben bei Bowmore oder bei den meisten Bowmore Whiskys auch so ist. Aber es ist wirklich eine spannende Kombination aus Maracuja, Schokolade. Wie schaut es da mit Salz aus? Weil es heißt ja häufig, dass Bowmore Whisky eine ziemlich deutliche Salznote haben. Ist da was dran? Also, beziehungsweise siehst du das auch so?
Ja, also das ist, finde ich, mehr dann noch bei den eher stärker im Bourbonfass ausgebauten, also damals bei dem Small Batch, bei dem Beaumont Number One, bei dem 12er, wo wir Bourbon und kleinen Teil, aber auch Sherryfässer schon mit drin haben, aber vor allen Dingen bei dem Tempest, das ist ein 10er Bourbonfass in Fassstärke. Und da ist wirklich diese Salzigkeit. Und das sind primär auch Fässer aus den Number One Vaults gewesen. Number One Vault ist das älteste Scotch Maturation Warehouse überhaupt. Ja. Also das sind die ersten Lagerhäuser von Bowmore, die sind direkt am Strand gebaut. Ja. Also ganz am Anfang, als David Simpson damals die Brennerei gegründet hat, das erste Lagerhaus, was er gebaut hat, ist wirklich vorne direkt am Loch Indal, direkt am Strand, am Wasser gewesen. Und das ist das, wenn man heute ein Foto von der Brennerei sieht, dann ist das Gebäude, wo Bowmore draußen wirklich in diesen schwarzen Buchstaben draufsteht. Das sind die Number One Vaults. Das sind die ältesten Whisky-Lagerhäuser überhaupt in Schottland. Ja. Das sind die einzigen, die unterhalb des Meeresspiegels liegen. Und da haben wir dann auch nochmal eben aufgrund der, ja, der Zeit, die es die schon gibt, ja, haben wir da ein ganz eigenes Mikroklima in diesen Mauern, in diesen Warehouses zum einen. Und aufgrund natürlich der Lage direkt am Wasser, am Salzwasser, am Ozean, ja, erhöhte Salzkonzentration in der Luft. Das ist das eine. Das zweite ist tatsächlich durch den Torf, durch die Torfmoose und dann auch zu einem Teil, also die Insel Islay ist ja, hat ja, also über die Zeit hinweg natürlich, hat eine gewisse Schicht, Mengen an Torf aufgebaut. Und dieses Torf entsteht vor allen Dingen aus Torfmoos und dann aus dem Rest der Vegetation, die es dort eben gibt. Im Rest von Schottland haben wir relativ viel Holz auch gehabt und über die Jahrtausende ist Torf auch aus Holz eben entstanden. Auf Islay hatten wir oder gab es über die Jahrhunderte und Jahrtausende hinweg Holz, aber nicht in der Menge. Das heißt, hier ist der Anteil schon von Torfmoos deutlich stärker. Und das neigt dazu, viel mehr diese jodigen, salzigen Aromen aufnehmen zu können und hervorbringen zu können wieder. Und ist dann eben auch so ein Punkt, wieso dann schon über Torf und über die Trocknung Ja, dann schon eine gewisse Salzigkeit. Aber das sind eben ganz viele kleine Stellschräubchen, die dann diesen einen der vielen Geschmackspunkte von Pommes setzen.
Aber wenn dieses Langerhaus, dieses Vault Number One unter Meeresspiegel liegt und direkt am Wasser, also am Meer, und wir jetzt mal bedenken, dass es Ebbe und Flut, also Gezeiten gibt, gibt es dann einfach zu Zeiten, wo Flut herrscht, dass Teile des Lagerhauses unter Wasser stehen?
Das Wasser steht teilweise am Lagerhaus dran, ja. Gerade wenn es dann, wenn dann mal Springflut ist oder der Wind schlecht steht, dann ist wirklich die Wand am Wasser. Aber das sind dicke, dicke, alte, große Steinwände. Das heißt, im Lagerhaus selber steht kein Wasser. Also die Fässer schwimmen da nicht drin. Aber es ist eben eine sehr, sehr hohe Luftfeuchtigkeit. Aber es ist tatsächlich, also es ist, ich hatte das Glück, natürlich schon in dem ein oder anderen Lagerhaus auch in Schottland, aber auch auf der Welt stehen zu können. Und jedes riecht und schmeckt eben anders. Und aber diese Feuchtigkeit und diese Kühle tatsächlich, wie in den Number One Vaults von Beaumont, die habe ich auch nirgendwo anders wiedergefunden. Also das ist wirklich, da muss auch viel geguckt werden, dass da sind Querträger eingezogen, die müssen oft geprüft werden und entrostet werden zum Beispiel. Ja? Da muss immer mal wieder auch gestrichen werden. Also da ist ja, da ist halt wirklich eine Luftfeuchtigkeit, die sucht seinesgleichen.
Aber ihr habt ja bei Bowmore viel, viel mehr oder ihr produziert ja viel, viel mehr Whisky und habt damit auch viel, viel mehr Fässer, als ihr in diese historischen Vault Number One Lagerhaus reinbringt. Wo lagert dann eigentlich der Großteil eurer Fässer?
Mittlerweile haben wir deutlich mehr Lagerhäuser natürlich immer on, also auf dem Gelände gebaut und aber auch auf der Insel. Gerade in den letzten Jahren ist da einiges neu entstanden. Und da haben wir weiter oben an der Straße, da wo halt eben noch Platz war, haben wir angefangen, große Warehouses dann auch tatsächlich noch zu bauen, gerade in den letzten Jahren. So dass wir jetzt im Prinzip alles, was wir mittlerweile produzieren, dann auch tatsächlich zwar nicht auf dem Gelände, aber auf der Insel lagern können. Ja. Und genau.
Sagen wir es mal, wir stecken all die Fässer, die ihr habt, also alle Fässer von Bowman in ein Lagerhaus, mal abgesehen davon, dass das gewaltig groß wäre, aber wie sähe das dann aus? Also von welchen Fässern gäbe es da am meisten und was sind so Raritäten dann da drin?
Also das, was wir natürlich viel haben, sind ehemalige Bourbonfässer, das zieht sich ja durch die gesamte Scotch-Whisky-Industrie oder die gesamte Whisky-Industrie weltweit, weil die ja in Amerika für einen Kentucky Straight Bourbon Whisky auch nur einmal verwendet werden dürfen und das aber immer noch gute Fässer sind. Ja. Das haben wir Ian Hunter zu verdanken, also unserem Freund aus der Laphroaig-Distillerie, der hat angefangen, viel zu experimentieren, schon in den 1920er, 30er Jahren mit Ex-Bourbon-Fässern und hat die dann im großen Stile eigentlich als erster rübergeholt, auch nach Schottland und auf die Insel. Und dann hat er aber auch Beaumont schon viel angefangen mit zu arbeiten. Das ist so der Hauptbestandteil, also Ex-Bourbon-Fässer. Wir haben dann aber natürlich viele Sherry-Fässer weiterhin. Oloroso-Sherry ist es da primär, ein kleiner Anteil an PX, aber auch ja, viele, und da kommt dann wieder der Zusammenspiel und die Möglichkeiten, die auch damals schon dann hinter Suntory stehen oder standen und bis heute stehen. Also was Weinfässer angeht, Château Lagrange, eben auch in Frankreich. Wir haben weiße Portfässer, mit denen wir arbeiten. Wir haben das ein oder andere Fass aus Japan auch tatsächlich bekommen. Also wir haben dort Misonara-Fässer, auf denen wir New Makes und aber auch vor allen Dingen Finishes quasi von Bowmore drauf liegen haben. Ja, und das können wir dann eben, oder das ist entstanden aus der Zusammenarbeit mit Suntory eben, dass wir dann überhaupt Zugriff auf diese speziellen Fässer auch bekommen haben. Also wir haben da wirklich, wirklich spannende, außergewöhnliche Fässer liegen, an die, naja, viele andere so gar nicht drankommen würden tatsächlich.
Ist mal wieder was von Boma mit Mizunara-Fässern geplant? Weil ihr hattet ja vor einigen Jahren, hattet ihr mal wirklich so eine ganz spannende Mizunara nachgereifte Edition. Die war zwar, ja, die war unfassbar gut, aber unfassbar unbezahlbar. Aber, ne, aber wirklich gut. Ist da mal wieder was geplant in die Richtung mit Mizunara-Fässern was rauszubringen?
Also ich weiß nicht, was geplant ist. Ich weiß nur, und ich glaube, das ist ein Geheimnis, was worüber man sprechen darf, dass bei uns da jetzt doch einige Fässer liegen. Ja, also wenn man und dann eben im Number One Vault sind die, da kommt man nicht jeder und öffentlich rein. Aber es gibt auch eine Führung, die man buchen kann, wo man dann dort auch vor Ort rein kann. Und dann sieht man es, ja, dass da auch doch das ein oder andere Mesonara-Fass Stand jetzt liegt. Wann genau da dann was von abgefüllt wird, das weiß ich nicht. Das wissen, glaube ich, nur wenige. Vielleicht ist er auch noch gar nicht so weit. Muss man ja auch immer ein bisschen dem Zeit geben und probieren. Aber es liegen einige Mesonara-Fässer bei uns.
Wenn wir jetzt mal ein paar Schritte bei der Herstellung, jetzt weg, mal kurz weg von den Fässern, so ein paar Schritte weiter nach vorne machen, da habt ihr auch so eine Besonderheit, und zwar seid ihr eine der ganz wenigen Destillerien, die noch Floor Maltings betreiben, also Teile ihres Malzes selbst herstellen. Müsstet ihr ja nicht tun. Also ihr könntet ja alles theoretisch von Großmälzereien beziehen, so wie es ein Großteil der anderen Malt Scotch Whisky Destillerien ja auch macht. Wie würde sich da eigentlich die Aromatik von Bowmore verändern, wenn ihr jetzt aufhören würdet, Teile des Malzes selbst herzustellen? Gibt's da ja Tests, die ihr gemacht habt?
Ja, also wir stellen aktuell ungefähr ein Drittel unseres Malzes selber her, und das ist es auch, was wir brauchen, um quasi unseren ganz typischen Bomor-Geruch, Geschmack, Textur auch weiterhin anbieten zu können. Die restlichen zwei Drittel werden zugeliefert nach genau unseren Spezifikationen, aber die werden eben nicht mit unserem eigenen Torf gemacht. Bowmore hat ein eigenes Torfmoor. Ja, also wir arbeiten dort eben mit Torf von Laggan Moss, und das ist also unser wirklich firmeneigenes Torfmoor. Das haben auch nicht viele, dass sie wirklich ein eigenes Torf auch noch mal ganz speziell haben. Was dann auch noch mal, wie gesagt, etwas anderen, ja, also das sind keine Unterschiede wie schwarz und weiß, aber natürlich je spezifischer, je mehr kleine Stellschrauben ich habe, mit denen ich arbeiten kann und die ich eben genauso halten kann, wie ich sie, und so einstellen kann, wie ich es möchte, ja, desto besser kann ich hinten halt heraus auch sicherstellen, dass der Whisky so wird, wie er eben auch sein soll für uns. Und ja, also der würde sich natürlich verändern, wenn wir 100% zukaufen würden. Und aktuell ist es eben so, dass wir dann spielen können. Also bei jeder Mash werden immer ungefähr zwei Drittel zu ein Drittel eigenes Malz, ja, quasi dann zusammengegeben. Und damit können wir das dann aber auch einstellen. Das heißt, es wird vorher getestet, ja, was ist, wie, was für Aromen bringt das, was wir auch zugeliefert bekommen haben. Und dann kann das sich auch immer mal um ein, zwei Prozentpunkte oder ein paar Prozentpunkte einfach in die eine oder andere Richtung verschieben, weil wir eben mit unserem eigenen Malz ziemlich gut dann das zugekaufte Malz auf unsere Anforderungen einfach bringen können.
Zwei interessante Details, die nur wenige kennen, befinden sich beim Maischen und Fermentieren von Bowmore Whisky. Zum einen stammt der große Kupferdeckel, der den Maischebehälter bedeckt, ursprünglich nicht von Bowmore, sondern von der Jura Distillery. Und einen Herstellungsschritt weiter? Die Fermentation findet in sechs Washbacks statt, von denen jeder den Namen eines ehemaligen Destillerieinhabers trägt. Was war bisher so der seltenste Bowmore, den du getrunken hast?
Ja, das war der Bowmore Bicentenary. Das ist eine Abfüllung, die zum 200-Jährigen der Brennerei 1979 dann aufgelegt worden ist. Und ja, da hatte ein Kunde die Möglichkeit, für einen Tasting an die Flasche ranzukommen. Und hat es dann netterweise gemacht und hat mich dazu eingeladen. Und dann hatten wir eine tolle Bowmore-Verkostung eben mit diesem Whisky, der, ja, den es damals dann schon bald, ja, über 30 Jahre lang schon nicht mehr gab. Ja, also das war schon was sehr, sehr Rares.
Wie hat der geschmeckt? Also was waren so deine Eindrücke von den Aromen?
Das, was ich war, also war sehr, sehr spannend, einfach diese Passionsfruchtnoten, die waren in dem wirklich, das Glas hat danach, also auch nachdem es leer war, hat irgendwie noch 2 Stunden lang nach Maracuja gerochen. Also das fand ich ganz, ganz spannend. Dann ja, gab es auch noch den Claret, das war eine Bordeaux-Fass-Reifung. Ja. Und der war in eine ganz andere Richtung. Aber das war halt spannend, dann auch die mit den aktuellen Standards in Anführungsstrichen nebeneinander zu halten, dass wenn man sie alle hat und mit einem komplett anderen, damals schon, also ein komplett anderes Fassmanagement einfach gewesen, andere Fässer, aus denen eben diese unterschiedlichen Abfüllungen, und dass dann sowohl irgendwie der Claret als auch der Bicentenary als auch der Fünfer, 15er, Entschuldigung, dass die halt alle in unterschiedlich starken Ausprägungen, aber wirklich diese Schokolade und diese Maracuja mit drin haben.
Blends beliefert ihr, glaube ich, gar nicht mehr, oder? Also Beaumont ist, so wie ich es gehört habe, so erfolgreich, dass ihr Blends kaum mehr beliefert. Also wenn es irgendwo nach Rauch schmeckt, ist es kein Beaumont mehr, stimmt das?
Soweit ich weiß, ja. Genau. Soweit ich weiß, verwenden wir mittlerweile oder schon seit längerem eigentlich alles nur noch für die Single Malts.
Und wie schaut es mit unabhängigen Abfüllern aus? Wahrscheinlich auch eher rar, oder? Weil wenn ihr überhaupt keine Probleme habt, eure Fässer und eure Single Malts selbst zu vertreiben, wird dann wahrscheinlich nicht mehr viel für unabhängige Abfüller übrig bleiben, oder?
Das kommt vereinzelt noch mal vor. Da gibt es natürlich auch ja, eben gerade vor Ort den einen oder anderen oder einfach welche, mit denen man schon sehr lange und sehr gut, dass man da immer mal wieder das versucht. Aber das wird jetzt, ist nicht unser Kerngeschäft.
Gibt es da eigentlich schon Whiskys, die jetzt in der Pipeline stehen, die du schon ankündigen darfst, die jetzt in mittelfristig oder kurzfristig erscheinen?
Es wird in diesem Jahr, ich glaube, auch da dürfen wir dann drüber sprechen oder können wir schon drüber sprechen, wird es auch wieder aus dieser Zusammenarbeit mit Aston Martin eine neue Entwicklung geben. Ja, das ist noch das ein oder andere generell in Planung, da werden wir aber auch in diesem Jahr dann wohl schon was bekommen. Und da gab es ja unterschiedliche, ja, also unterschiedliche quasi Linien, die wir auch zusammen mit Aston Martin entwickelt haben. Zum einen ja, gab es dann was, der erste gemeinsame Whisky in Anführungsstrichen war ein 1964er oder 65er Bowmore, der mit, wo, in wo die Flasche quasi, der untere Teil der Flasche aus einem Original Aston Martin DB5 Kolben bestand. Ja, da haben quasi wir das Liquid geliefert und Aston Martin hat das Flaschendesign und wirklich also zum Teil der Flasche beigetragen mit einem Originalkolben eines Autos aus genau dieser Zeit.
Wie viel
Und
gibt es dann
davon
davon?
gab es, ich meine, 25 weltweit.
Da brauche ich einen Preis gar
Und
nicht erst fragen, oder?
ja, das, ich glaube, die sind gar nicht offiziell, aber ja, die sind dann eben versteigert worden, vor allen Dingen für wohltätige Zwecke auch. Und ja, das war quasi so unser erster gemeinsamer Whisky. Und da waren es aber im Prinzip zwei Dinge. Das eine, der Whisky kam mehr oder weniger von uns als Alleinstellung und die Flasche wurde von Aston Martin designt und halt auch das Teil zugeliefert, der Kolben. Ist halt auch so ein historisches Stück, also ja, schönes Ding. Dann haben wir jetzt aber im letzten Jahr die Zusammenarbeit intensiviert und haben wirklich zusammen einen Whisky entwickelt. Und das waren dann eben unser Master Blender von Beaumont, das ist Ron Welch, und der Designchef, der Chief Creative Officer Marek Reichmann von Aston Martin. Und die haben geguckt, wie könnte man denn ein Whisky zusammen kreieren und was gibt es da für, ja, Besonderheiten vielleicht aus dem Automobilbau und gerade aus dem Bau von Aston Martins, die man eben auf einen Whisky anwenden könnte, der ja auch vielleicht eher zeitloser sein soll. Ja, und da gibt es eben bei Aston Martin dieses Prinzip des goldenen Schnitts. Das ist ein, ja, ein Designkonzept, was sie für ihre Autos für gewisse Proportionen, also zwischen irgendwie dem Glashaus quasi oben und der Karosserie, zwischen wie weit ist das der Schweller vorne, wie breit ist dann das Rathaus, wie ist die Proportion vom Spiegel, die Proportion von den hinteren Überhängen. Und das ist ein Prinzip, was wir in der Natur wiederfinden. Also jede Rose, da kann man das drauflegen. Die Mona Lisa ist nach dem Prinzip gemacht. Jede Muschel ist genauso geformt im Prinzip. Und das ist halt immer quasi auch ein Zweidrittel-Eintrittel-Prinzip. Und das kann man unendlich quasi weiter spinnen. Das ist wie so eine Spirale aufgebaut. Und dieses Prinzip des goldenen Schnitts, das haben sie dann auf den Whisky angewendet und haben eben in dem Verhältnis 2/3 zu 1/3 und dann immer kleiner werdend wieder 2/3 zu 1/3, das angewendet auf den Whisky. 61,8% sind in dem Falle die ersten 2/3. Sind ein mindestens 21-jährige Fässer, First Fill Oloroso und PX. Und dann kommen immer im Verhältnis dann wieder von den 1/3 und dann hoch 1, hoch 2, hoch 3 quasi, kommen andere Fässer dazu, die dann irgendwie mit weißem Pinot und anderen aufgespritteten Weinen, Portwein und ja, also ganz, ganz abgefahrene Fässer, immer in dem richtigen Verhältnis. Und die werden dann aber, wurden auch immer älter. Also über 30, 35, 36, 37 Jahre alt. Und dieser Whisky, der wurde dann verkauft als Bowmore und Aston Martin Masters Selection, 21 Jahre, wurde letztes Jahr rausgebracht. Und für den wird es dann in diesem Jahr einen Nachfolger geben. Und da freuen wir uns sehr drauf.
Lass uns an der Stelle mal zu den Fragen kommen, die ich aus der Community bekomme. Weil ich hatte ja im Vorfeld angekündigt, dass wir ein Interview über Bowmore zusammen haben. Und da sind in der Community, in der Alpha Spirits Community, einige Fragen haben sich aufgetan oder hatten Mitglieder der Community, die ich gerne mal an dich weiterreichen möchte. Bist du bereit?
Ja.
Die erste Frage bezieht sich sogar auf das Thema zu Aston Martin, und zwar stammt die von Jens. Was ist der Unterschied zwischen dem Standard 15 und dem 15er Aston Martin, außerdem dreifachen Preis?
Da der nur für den Duty-Free-Bereich hergestellt worden ist, habe ich diese Info gar nicht.
Okay, gut. Die nächste Frage kommt von Bob. Bowmore hat aus meiner Erfahrung keine bis wenige Abfüllungen mit 64 Volumenprozent. Sie färben und filtern. Für welche Zielgruppe brennt Bowmore?
Für alle, denen Bowmore schmeckt.
kurz und bündig.
Ja.
Matthias fragt, welche Schätze liegen im berühmten Vault Number One? Und gibt es einige Fässer, die für die Standard Range verwendet werden? Also wir hatten ja vorhin Vault Number One schon mal angesprochen, aber ich denke, der entscheidende Teil ist vor allem der mit der Standard Range.
Ja. Dort liegen auch Fässer, die auch für die Standard Range tatsächlich verwendet werden. Ja, definitiv. Und wie gesagt, Schätze, da liegen Mesonara-Fässer, da liegen Bourbon-Fässer in allen Größen, auch also vom Barrel über Hogsheads. Wir haben da viele Sherry-Fässer. Also das ist wirklich das ist die Schatzkammer. Ja.
Die nächste Frage kommt von Paulchen. Welches Tasting würdest du einem Gast bei einem Besuch in der Destillerie empfehlen? Du hattest vorhin mal dieses Vault Number One empfohlen.
Ja, das klingt eigentlich ganz interessant. Es gibt dort, das ist die, ich weiß nicht, wie die jetzt aktuell heißt, ich darf es noch nicht benennen, aber ist das die Mashman-Tour oder ist das die From Water to Whiskey-Tour? Also das ist im Prinzip die in Anführungsstrichen die teuerste Tour, und da die geht auch wirklich über einen halben Tag lang, und da startet man, das also ist wirklich ganz, ganz toll zu sehen, da startet man an der Quelle. Ja, also Bowmore hat ja die längste Wasserleitung in Schottland, was Brennereien angeht. Die ist über 8 Meilen lang, unser Wasserzulauf. Und es gibt einen Punkt eben am Fluss Leggan, das ist der Süßwasserfluss, der irgendwie durch Torfmoore auch durchgelaufen ist und wirklich sein braunes Wasser führt. Aber das ist unser Wasserzufluss. Da gibt es einen Punkt, der ist 8 Meilen entfernt. Dort entnehmen wir unser Wasser und haben da einen oberirdischen Bachlauf, ja, eine Wasserleitung geschlagen, die dann auch den letzten Teil durch den Ort dann unterirdisch verläuft. Und da startet man wirklich an der Quelle. Ja, also da fährt man erstmal quer über die Insel, läuft durch einen Bach durch. Da kriegt man auch Gummistiefel, die kriegt man von der von Beaumont dann auch geliehen, ja, und wird dann dort hingeschattelt, geht mit dem Guide, dann irgendwie läuft noch durch einen anderen Bach durch und läuft halt bis zur Quelle von Beaumont vor und kann dann da ein ganzes Stück langlaufen und kann dann auch schon währenddessen das ein oder andere probieren und kriegt dann wirklich die Geschichte dazu und wie das alles entstanden ist und sieht das dann tatsächlich vor Ort. Also das ist wirklich eine Erfahrung, die sollte man nicht missen.
Lieber Daniel, ich danke dir vielmals für deine Zeit und die spannenden Einblicke in Beaumont.
Super gerne und freue mich, hat Spaß gemacht.
In dieser Episode unterhielt ich mich mit Daniel Schöll von Beam Suntory über deren Marke Beaumont. Wie bereits zu Beginn der Episode erwähnt, findest du in den Shownotes dieser Episode den Link zu unserem Online-Kurs Whisky Inside, der am 7. Mai für kurze Zeit neue Teilnehmer aufnimmt. Viele Grüße und bis nächste Woche. Slán živé.